Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute erneut mit unserem Stammgast Paul Becker von Recap, der über die letzten 4 Jahre nicht nur Artist begleitet hat als Partner, sondern inzwischen auch selber mit Recap eine B2B-Software-Company mit signifikantem Recurring Revenue aufgebaut hat. Darüber wollten wir nämlich sprechen, Capital OS, das Finanzbetriebssystem, was Recap entwickelt hat, wo sie am Anfang noch mit dem Finanzierung von SaaS-Firmen gestartet sind über Equity-Free Finance oder Revenue-Based Finance, wie wir es auch genannt haben, sind sie inzwischen hingegangen und bieten ihren Kunden ein komplettes Finance Operating System an. Das heißt, Firmen können ihre Finanzdaten analysieren und vor allem Cashflow-Liquidität vorhersagen. Und der smarte Move hier ist, glaube ich, und da gehen wir rein im Podcast, wie man von so einer einmaligen transaktionsbasierten Relevanz zu einer täglichen oder regelmäßigen Relevanz kommt. Ich denke, das ist eine Sache, die für viele Softwareentwickler spannend sein können. Und natürlich nutze ich Pauls Einblick in das ganze Finanzierungsthema, um die aktuell relevanten KPIs zu diskutieren, den Impact auf AI für Bewertungen, für Teams, für Wachstumsgeschwindigkeiten. Insofern glaube ich sicherlich spannend für alle im Bereich Software, unternehmerisch und auch von den KPIs. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. 45 Minuten Finance-Themen mit Paul Becker von Recap. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Paul, ich grüße dich. Zum dritten Mal muss man sagen, du bist als Founder von Recap bekannt in der Artist-Community. Recap generell sollte bekannt sein. Wir haben euch seit Jahren dabei als Partner. Ihr habt ganz viele von den Firmen aus der Community auch als Kunden. Und insofern freue ich mich immer über ein Update, weil ihr sowohl selber Software macht als auch Softwarefirmen finanziert. Ja, willkommen zurück im Artist on Air Podcast, Paul Becker. Wie geht's dir?
Danke erstmal, Matthias. Freut mich wieder dabei zu sein. Tatsächlich das dritte Mal, auch schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal gequatscht haben. Du, super, super soweit. Ich kann nicht klagen. Jahresendspurt kennen, denke ich, viele zu der Zeit. Von daher viel um die Ohren, viele Dinge, die bei uns passiert sind, und kann ich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, ich finde es, glaube ich, eh ganz gut. Der letzte Aufschlag, den wir hatten, ist schon 2 Jahre her. 20. Oktober habe ich gerade mal nachgeguckt, 2023. Das heißt, wir haben ja ein Jahr geskippt. Deswegen sag doch vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfassend, was Recap macht für die wenigen Zuhörer, die vielleicht vor 2 Jahren noch nicht reingehört haben.
Ja, also Stand heute in einem Satz ist Recap eine Plattform, wo du als Startup, als Tech-Unternehmen deine Finanzen analysieren und planen kannst und in dem Kontext auch Finanzierung erhalten kannst. Wenn ich es ein bisschen weiter ausschmücke, ist so die typische Customer Journey, die wir sehen. Ein Unternehmen meldet sich an, verbindet verschiedene Datenquellen mit unserer Plattform. Das sind Bankaccounts, das können Rechnungsstellungssysteme sein und so weiter. Dann gibt's auf der Plattform ein Dashboard, da siehst du verschiedene Kennzahlen. Das sind Sachen wie, was ist meine Cash-Balance über alle Konten hinweg, aber auch sowas wie ist mein Runway, wie viele Monate habe ich noch, bis ich die Wand treffe sozusagen. Und dann kannst du auf der Grundlage aber eben auch einen Forecast erstellen. Der ist sowohl basierend auf historischen Daten als auch Eingaben, die du selber wählst. Und das ist dann eben auch der typische Handover zur Finanzierung, weil bei den meisten Wachstumsunternehmen Profitabilität ja noch nicht unbedingt gegeben ist aus anderen Gründen in einem Forecast auch eine Cashlücke auftauchen kann, und die kannst du dir dann eben in der Plattform anschauen und dann auch direkt schließen. Und das ist so ein bisschen die Journey, die du jetzt komplett auf unserer Plattform machen kannst und wie wir das auch am liebsten heute vorstellen und auch vorstellen können. Historisch sind wir da hingekommen über, wie das häufig so ist in der frühen Phase, mehrere Schritte. Am Anfang gab es halt nur die Finanzierung und dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, der ging erstmal händisch in Telefonaten und jetzt ist es halt komplett productized.
Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir sprechen nochmal. Wir haben uns letztes Jahr auf einem Artist Summit getroffen und da meintest du, es ist ja gar nicht so einfach, dich zu kategorieren, weil ihr nicht nur Investor seid, beziehungsweise Firmen finanzieren helft, sondern, da hatte ich eben schon erwähnt, auch Sponsor und Partner, aber halt auch du ja auch ein Software-Founder bist. Ihr habt quasi aus diesem Finanzierungsprodukt vorne eine Software dran gebaut. Das klingt ja jetzt auch so, wie du es erzählst, im Ende ja auch sehr smart, ja, weil ihr schafft für die Firmen Visibilität in ihr Finanzierungsbedürfnis, ja, also ihr zeigt die halt auf und könnt dann das Problem direkt lösen, ja, und das schafft euch ja quasi wahrscheinlich einfach noch mehr Nachfrage an der Finanzierung. Wie ist das vom Geschäftsmodell? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist die Plattform komplett umsonst und ihr verdient euer Geld dann sozusagen nur über Zinsen oder Gebühren auf die Finanzierung oder ist dieses Produkt vorne, was ihr gebaut habt, schon so gut, dass es auch dafür eine Zahlungsbereitschaft gibt?
Und bevor wir jetzt hier in die Details von Recap reingehen, noch einmal der Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner Clockedo. Clockedo Founder Moritz Hofmann ist auch bald hier bei uns im Podcast. Vorab schon mal die wichtigsten Themen zum Thema Clockedo und Zeiterfassung, denn wisst ihr wahrscheinlich auch, Zeiterfassung kostet Zeit, statt sie zu sparen, Excel-Tabellen, unklare Abrechnungen, fehlende Transparenz. Gerade wenn euer Team wächst, führt es sehr oft zu Chaos und Budgets lassen sich schlecht planen, Projekte laufen aus dem Ruder, die Kosten für die Projekte laufen aus dem Ruder, Überstunden bleiben oft unbemerkt. Und genau das hat die Clockedo-Founder gestört und haben sie angesetzt. Mit ihrer Software werden Arbeits- und Projektzeiten mobil, online und überall digital erfasst. Egal ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Auch Anwesenheiten laufen in Echtzeit über das System. Der Effekt ist sofort sichtbar. Klare Übersicht über Projekte und Kunden, präzise Daten zu Kosten und Rentabilität, Reports für fundierte Entscheidungen. Teams arbeiten damit einfach produktiver, die Planung wird einfacher, Abrechnungen stimmen auf den Punkt und damit steigt euer Umsatz, während unnötige Überstunden sinken. Clockedo ist schnell eingeführt, sofort einsatzbereit und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und DSGVO. Also egal, ob ihr ein Startup mit 3 Mitarbeitern seid oder ein größeres SaaS-Unternehmen, checkt Clockedo mal aus. Es wächst mit. Für über 15.000 Unternehmen ist die Software längst zum Game-Changer geworden. Man kann Clockedo 14 Tage kostenlos testen und wenn ihr euch dann dafür entscheidet, dass das Tool hilfreich ist, kriegt ihr über den Code ARTIST25 die ersten 3 Monate kostenlos dazu. Checkt es einfach mal aus. clockedo.com/artist. Ich wünsche viel Erfolg. Und jetzt zurück zu Paul Becker und Recap.
Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz mal vorweg, wie wir überhaupt da hingekommen sind, weil du sagst, ja, richtig, ich bin auch der Meinung, dass es so, wie es jetzt ist, recht smart ist. Und zu einem Teil war es natürlich auch geplant, aber ich meine, truth be told, Dinge ergeben sich dann in der Praxis auch so. Und für uns waren das eigentlich 2 Treiber, die dahin geführt haben, dass wir jetzt eben auch Standalone-Software-Lösungen auf der Plattform anbieten können. Und die Treiber waren einerseits, dass wir eben in der Product-Market-Fit-Phase von dem Finanzierungsprodukt am Anfang festgestellt haben, dass es für viele Founder einfach schwierig ist, sich vorzustellen, was genau so ein Darlehen ihnen jetzt bringt, ohne es zu visualisieren. So, und das ist eben so diese Überlappung mit einem Financial Forecast gewesen. Zeigt mir doch einfach mal, wie verändert sich meine Cash Balance, wenn wir zusammenarbeiten. Das war ein Treiber und ein anderer Treiber, und den können vielleicht auch andere Founder aus der Community in ihren Geschäftsmodellen nachvollziehen. Finanzierung ist ein Produkt mit sehr hohem ACV, aber halt auch einem langen Sales-Cycle und ist es nicht unbedingt mit täglicher Relevanz versehen. Weißt du, wenn du als Unternehmen Geld brauchst, dann brennt wirklich die Bude und dann ist das sehr wichtig. Aber das passiert bei den meisten Unternehmen 1-2 Mal im Jahr. Und wir haben uns halt gefragt, was können wir denn eben machen, um halt näher an eine tägliche Relevanz ranzukommen? Vielleicht ist der Painpoint, den wir lösen, dann nicht so groß und so toll, wie jemandem Geld zu geben, der es braucht. aber trotzdem gibt es einen Grund, regelmäßiger mit uns zu interagieren und nicht nur einzeln. Ja, das waren so ein bisschen die Treiber, die uns dahin geführt haben. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage.
Sind ja dann aber auch mega Insights, die ihr bekommt, ne? Also wenn du das telefonisch oder mit einem einmaligen sozusagen Abgleich des Finanzplans und Kontostand und so weiter einmal erhebst in einem Sales-Prozess, ist es ja okay. Aber wenn du das halt systemisch hast, dann kannst du das ja auch wiederum einfach für zukünftige Darlehens-Upgrades oder ne, ihr führt ein neues Produkt ein, du hast einfach viel mehr Transparenz in die Situation von deinen Kunden und kannst da halt viel besser helfen und dann auch besser verkaufen.
Ist ja logisch. 100%, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dieser Grundansatz, 24/7 Überschnittstellen Zugang auf die Rohdaten zu haben, das war ja Teil des Modells seit Tag 1. Was sich eben verändert hat, ist, dass wir auf Basis dieser Daten auch einen unmittelbaren Mehrwert den Unternehmen bereitstellen, unabhängig davon, ob sie jetzt eigentlich Finanzierung haben oder nicht. Ursprünglich haben wir es eben nur für die Kreditrisikoentscheidungen genutzt und eben nicht dafür, dass du als Unternehmen damit halt einen Forecast modellieren kannst oder, keine Ahnung, irgendwelche Threshold-Tracks, die dich interessieren. Es wird halt nur besser dadurch, wenn du eine regelmäßige Interaktion hast und die Leute einen Grund haben, auch weitere Daten bereitzustellen. Das ist natürlich ganz klar.
Aber es ist weiterhin eine Debt-Finanzierung. Ne? Ihr habt keine Equity-Finanzierung.
Ja. Absolut, ist richtig. Also man muss dazu sagen, ich würde schon so weit gehen, zu sagen, dass unsere Plattform bei einigen Unternehmen eine Rolle im Kontext von Equity-Finanzierung spielt, weil sie mit uns auf unserer Plattform Finanzierung generisch modellieren können. Ja, also du kannst, wenn du so einen Forecast machst, kannst du darin modellieren, ich möchte ein Darlehen, ich nehme Eigenkapital oder eine Förderung oder weiß der Geier, was du dir vorstellst. Über unsere Plattform kannst du dann eben nur direkt auf Fremdkapital abschließen und Eigenkapital stellen wir nicht über irgendwelche Partner bereit, aber trotzdem sind wir in so einem Prozess dann eben Teil und dadurch hat man da natürlich regelmäßig Situationen, wo dann ein Termsheet von einem Equity-Investor im Kontext des Closings von einem Darlehen auch vorkommt. Das ist auf jeden Fall so.
Okay, weil die zweite Frage, du hast ja gerade diesen Day-to-Day-Struggle von der Firma beschrieben, vor allem halt Cashflow-Forecast und dann einfach ein Modell, wo ich halt simulieren kann, was passiert denn, wenn ich 50.000 aufnehme, was passiert, wenn ich 200.000 aufnehme, irgendwie, wo komme ich weiter, wann sind die Zinsen zu hoch, etc. Kann ich so ein bisschen spielen, das würde mich interessieren. Aber für euch ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, könnte ich mir vorstellen, dass man halt eine Debt-versus-Equity-Finanzierung mal vergleicht, damit man halt den Gründern ja dann auch sagt, hey, guck mal, du hast einfach hinterher mehr noch von deiner Firma, wenn du die nächste Wachstumsphase halt nicht mit Equity bedienst. Und das ist ja für viele Gründer dann doch auch immer ein sehr, sehr wichtiges Argument. Ja, also vor allem, wenn du ein, zweimal schon verwässert hast, ja, oder wurdest, dann merkst du irgendwann, okay, wird jetzt ja doch kleiner, der Anteil an meinem Kuchen hier, und das muss man dann irgendwie verhindern.
100%. Das ist natürlich auch so die klassische Story, die wir auch gerne natürlich in die Welt hinaus erzählen. Aber du kannst den Spieß genauso auch umdrehen und so läuft das auf unserer Plattform eben auch ab. Wir zeigen genauso auch die Limitation von Fremdkapital auf. Also der Markt hat sich gut entwickelt in der Hinsicht, dass wir das Gefühl haben, dass mehr Unternehmen sich für alternative Finanzierung interessieren und auch unsere Marke in dem Kontext bekannter geworden ist. Aber das hat halt eben auch die Schattenseite, dass Unternehmen teilweise auf die Idee kommen, einfach für alles Fremdkapital zu nutzen. Und das ist auch nicht immer sinnvoll. Und so kommt das dann halt auch eben vor, dass in einem Prozess ein Unternehmen erstmal ankommt mit der Idee, pass auf, ich brauche 2 Millionen Euro und das können wir doch hier jetzt alles mit Fremdkapital abdecken und dann in so einem Forecast eben aufgezeigt wird, ja gut, pass auf, wenn du jetzt deine Wachstumserwartung auch nur um 2% verfehlst, dann wirst du in einem Jahr in Schwierigkeiten sein. Bist du dir sicher, dass so eine Abweichung nicht doch passieren könnte?
Ja.
So, und dann landest du eben dabei, dass von den 2 Millionen vielleicht wenigstens 500.000 Euro eben Eigenkapital sein sollten und es sonst zu shaky wird. Also das geht in beide Richtungen und das war für uns eben auch der große Insight, wo wir einfach denken, das macht für uns total Sinn, einfach nur aus der Perspektive besser besseren Service Unternehmen zu bieten und eine bessere Qualität auch in den Finanzierungen, die wir dort abschließen, über die Plattform sicherzustellen. Und umgekehrt hast du dabei eben auch einen ganz klaren Punkt, das stellt halt so oder so einen Mehrwert für Unternehmen dar, völlig unabhängig davon, ob sie von uns eigentlich Finanzierung haben wollen oder nicht. Und das ist für uns eben genau der Teil, wo du eingangs ja auch so ein bisschen hingefragt hast, welchen Wert hat diese Software denn jetzt standalone? Und da sehen wir eben schon einen ganz guten Punkt, den wir dort bespielen.
Hm. Pricing ist ja so, Software-Pricing ist ja ein Riesenthema dieses Jahr, auch mega, mega nachgefragt beim Summit, einfach mit dem Aufkommen von AI ist halt viel Diskussion um Seed-Based-Pricing, um andere Formen, muss man da jetzt drüber nachdenken. Ich habe gesehen, ihr habt für euer Capital OS irgendwie 0 Euro Basis und da gibt es eine Pro-Version, die irgendwie Geld kostet. Deswegen komme ich drauf, dass ihr die Software sozusagen auch monetarisiert. Ja, also dass es relevant ist für euch als Firma, haben wir, glaube ich, in der Story gerade total verstanden, aber so rein vom Revenue-Split, wo kommen eure Einnahmen her?
Ja, also erstmal so, wenn du auf unsere Pricing-Seite drauf schaust, dann sieht das ja erschreckend einfach aus und das soll es auch tatsächlich.
Wunderbar einfach, würde ich sagen. Ja, wunderbar einfach.
Ja, du sagtest, der Pricing wird gerade jetzt auch sehr kontrovers diskutiert. Ja. Das war bei uns intern auch eine Riesendiskussion und wir haben da theoretisch uns alle möglichen Modelle zusammengepackt und dann am Ende gedacht, das ist jetzt schon genügend Veränderung, was wir in unserer Positionierung gerade durchmachen. Wenn man die Leute jetzt noch damit überfällt, dass es irgendwie 5 verschiedene Pläne gibt und x verschiedene Module, die du dazu buchen kannst, dann versteht das keiner. Und deshalb haben wir es einfacher gemacht. Wie das gerade skaliert, ist einfach nach Revenue Band. Das haben wir für den Start genommen und gesagt, größeres Unternehmen zahlt mehr, weil es im Regelfall auch mehr Wert in absoluten Euros aus der Plattform rausbekommt. Und das war's. Und darüber hinaus gibt es eben schon auch eine Modulkomponente on top und die ist eben, wenn du auch eine Finanzierung beziehst, nutzt du die Plattform aus einer administrativen Sicht noch on top. Du machst auf unserer Plattform ja eben auch das ganze Servicing deines Darlehens, das ganze Reporting, was wiederum dann an die Investoren auf der anderen Seite geht und das wird eben auch noch separat abgerechnet. Okay, was den Split angeht, wir machen gerade um und bei und um es komplett zu verstehen, kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr auf unser Revenue-Modell als solch eingehen. Aber wir machen ungefähr 30% unserer Umsätze direkt mit Unternehmen und 70% der Umsätze indirekt über die Finanzierungsstruktur. Und musst du gleich sagen, wie tief ich da einsteigen soll. Aber wenn du als Unternehmen von unserer Plattform Finanzierung bekommst und am Ende Zinsen zahlst, zahlst du die halt nicht an uns, sondern an die Struktur, die dir das Darlehen gegeben hat. Und wir wiederum erhalten dann, du könntest das jetzt als Kickback bezeichnen, aber das würde dem nicht ganz gerecht werden. Wir erhalten dann von der Struktur wiederum für die Dienstleistungen, die wir für die Struktur erbringen, auch eine Gebühr. Und die speist sich eben aus den Zinszahlungen, die Unternehmen an die Struktur leisten. Von daher kann man vereinfacht sagen, die Plattform, die Unternehmen so nutzen, kontribuiert ungefähr 30% unserer Revenue-Basis aktuell.
Ja, ich glaube, du hast jetzt sehr, sehr fast künstlich dieses Wort Struktur eingeführt. Was ich da jetzt raushöre, ist, ihr sammelt nicht irgendwo Geld ein und raised dann irgendwie 100, 200 Millionen, die ihr dann sozusagen als Darlehen rausgeben könnt, sondern ihr vermittelt halt das Geld wiederum von anderen Geldquellen. Es ist eine Debt-Finanzierung, aber das Geld liegt nicht komplett bei euch. Ihr seid dann da auch nicht es hat bestimmt auch Liability-Gründe und dann gibt es da eine Struktur, also ein Finanzierungsgebilde, was ihr gebaut habt. Wo kommt denn das Geld inzwischen her oder wie viel Kapital steht zur Verfügung? Ich glaube, in den ersten Folgen ging es halt darum, ne, dass ihr Runden geraced habt und Teil von den Runden war sozusagen für euch als Recap, irgendwie Finanzierungsrunde, Teil war aber halt auch Kapital, was ihr dann sozusagen erstmal, um den Ball ins Rollen zu bringen, irgendwie herausgeben konntet und jetzt seid ihr ja größer, gibt auch irgendwie mehr und größere Darlehens raus. Wie viel steht da zur Verfügung? Also wie viele Firmen könntet ihr bedienen?
Also bei den aktuellen Durchschnittstickets, das kann ich jetzt wahrscheinlich dich immer eben ausrechnen, wie viel wahrscheinlich würde das ausreichen so für ungefähr 300 Unternehmen, die einen Durchschnittskredit ausstehend haben. Aber so ganz messerscharf kann man es nicht sagen, weil sich dieser Betrag, was Unternehmen im Durchschnitt bekommen, auch stark verändert. Zu deiner eigentlichen Frage, wie viel Kapital steht zur Verfügung? Erstmal ist ganz richtig, das ist nicht auf unserer Bilanz und wir sind keine Bank, wir sind kein Kreditgeber, wir sind in Anführungszeichen nur ein Vermittler und ein Plattformbetreiber. Die Struktur, von der ich sprach, das ist am Ende eine Fondsstruktur, die so ein Stück weit als eine Art Ankerinvestor bezeichnet werden kann. Das heißt, das ist die Kernquelle, von der so gut wie alle Unternehmen auf unserer Plattform mit Finanzierung versorgt werden können. Und da steht aktuell ein Betrag etwas von über 120 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist die, ich sag mal so, die stetige Quelle. Was wir darüber hinaus haben, was man eben nicht mit so einer genauen Zahl versehen kann, ist, es wird auch immer wieder Deal by Deal an dritte Kreditinvestoren gebrokert. Aber da haben wir eben keine verbindlichen Zusagen und auch keinen fest definierten Rahmen, in welcher Höhe und in welcher Laufzeit die Finanzierung bereitstellen. Und das machen wir halt eben auch nur bei größeren Finanzierungen, die nördlich der 3 Millionen Euro pro Unternehmen sind. So, und da gibt es bummelig 10 Investoren. Aber das ist halt eher klassisch Deal by Deal, dass man da dann syndiziert und schaut, kommt was zustande oder nicht.
Ja, aber das ist ja, was ich haben wollte, war so eine Einordnung, wie viel Kunden ihr auch so bedient, weil das, ich glaube, das ist ja wieder das, was andere Founder halt dann auch vergleichen können. Ne? Habe ich jetzt so ein Lexware oder Business mit Tausenden oder Zehntausenden kleineren Kunden oder habe ich halt so, ihr könnt aus dem Topf bis zu 300 Firmen bedienen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich ein paar, die sind wie über den 400.000 habe ich mal gerade gerechnet, ist so Durchschnitt. Dann gibt es ein paar, die machen bis zu 3 Millionen, ein paar machen vielleicht auch nur 50.000 und die entwickeln sich. Hast ja auch gesagt, schöner ACV, aber ein schwieriger Sales-Prozess. Irgendwie, was mich so umtreibt, ist so, wie du es schaffst. Im Kern ist diese Finanzierungsidee ja da gewesen und dann hast du halt irgendwie als Founder die Herausforderung, Geld zu besorgen auf der einen Seite, Kunden zu finden, auf der anderen Seite das Geld brauchen, denen das Produkt zu erklären. Das ist erstmal eher sehr finanzlastig. Und diese Software, die wir ganz am Anfang beschrieben haben, die ihr jetzt gebaut habt, die ergibt total Sinn. Aber jemand, der Geld besorgen kann und Geld vermitteln kann, hat ja nicht notwendigerweise die Skills, eine Software zu bauen oder ein Software-Team zu leiten. Das finde ich halt ganz spannend in deiner Story. Wie habt ihr diese Wandlung geschafft, dass ihr sozusagen innerhalb von Recap dann auch die Fähigkeiten aufgebaut habt? Weil es sieht alles sehr clean und sehr schön aus, ja. Also ich glaube, so vom Produkt, von der UX ist es echt ästhetisch. Und wie habt ihr das sozusagen aus dieser Kernfinanzierungs-DNA geschafft, ein Produktteam zu entwickeln und da reinzugehen? Wer treibt das bei euch?
Ja, also ehrt mich natürlich erstmal sehr, dass es von außen alles clean und gut aussieht. Und so viel sei gesagt, es funktioniert auch im Grundsatz. Aber gleichzeitig, das, was du umschrieben hast gerade, das beschreibt schon sehr die Kern-Challenge, die wir die ganze Zeit haben. Ja, weil um das jetzt mal so ein bisschen mehr oder einem konkreteren Beispiel aufzuzeigen, wenn du jetzt auf der Plattform beispielsweise interessiert viele Unternehmen, die nach Finanzierung suchen, sehr schnell eine Rückmeldung zu kriegen. Können sie überhaupt was kriegen? Und wenn ja, wie viel? Und was kostet das eigentlich? So, ja. Am liebsten sofort. Ja. Das in eine geile Software zu gießen, ist die eine Challenge. Aber de facto sind wir ja nicht diejenigen, die überhaupt die Befugnis haben, final zu entscheiden, ob ein Unternehmen eigentlich finanziert wird oder nicht. Und wenn ja, wie viel und zu welchen Konditionen? Da kommt dann die Struktur und dritte Investoren ins Spiel. Und da hast du dann auf einmal wieder die volle Finanzthema und Kreditrisiko und zu verstehen, was ist denen eigentlich wichtig? Was möchten die eigentlich in einem Kreditportfolio drin sehen? Wie kann ich das in harte Kriterien reingießen? Und wie kann ich das dann in ein programmatisches System gießen, was dann die Grundlage von der Software ist? Und genau das sind diese Themen, die bei uns immer wieder zu Reibungen führen und schwierig sind zu skalieren. Ich würde ehrlicherweise sagen, dass unsere Grund-DNA immer eher an der Softwarefront war und das Kreditthema halt für uns ein notwendiges Übel war, um initial aus dem Quark zu kommen. Ich glaube, das hatte ich dir ja auch in einer unserer letzten Sessions erzählt. Wir wollten am Anfang ja Due Diligence Software bauen und waren nur nicht dazu in der Lage, die an den Mann oder an die Frau zu bringen und haben dann gesagt, gut, dann geben wir halt selber Kredite raus. Das heißt, der Startpunkt war eigentlich Software, wenn auch nicht für Unternehmen, sondern eher für Investoren. Mhm. Und das ist bis heute auch im Kern unsere DNA. Das heißt, ich glaube, ich kann da nicht so richtig in einem Satz Best Practices zu sagen, wie man damit umgeht. Ich kann auf jeden Fall nur bestätigen, dass es schwierig ist, erstmal überhaupt einen zweiseitigen Marktplatz zu bearbeiten und beide Seiten parallel zu bespielen. Und es ist definitiv auch schwierig, sich damit abzufinden, dass du auf der einen Seite sehr agil Software entwickeln kannst und auf der anderen Seite inhärent Finanzindustrie-Themen hast, die reguliert sind und sich langsamer bewegen. Und was noch schlimmer wird, wenn du dann externe Partner mit drin hast, die einfach auf einer anderen Zeitachse operieren. Das ist schwierig.
Ja, gestern den Tamás Giorgadze von Raisin getroffen. Alter Bekannter aus McKinsey-Zeit noch, auch ein ähnliches Lied gesungen. Ja, also die Kollegen auf der Finanzseite, die ticken halt anders teilweise oder langsamer oder drehen dann aber auch teilweise sehr große Zahlen, ne? Also es ist ja, hat ja alles auch seinen Grund, wo die herkommen, aber verstanden.
Absolut, deshalb, also falls das jetzt der Eindruck ist, ich beschwere mich da gar nicht nur drüber, sondern ich verstehe auch, warum das teilweise länger dauert. Man muss ja einfach dazu sagen, ich weiß nicht, wenn du jetzt über eine Software rüber iterierst und die funktioniert jetzt erstmal nicht super, dann ist in den meisten Fällen das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du erstmal ein negatives Kundenfeedback bekommst. Und dann ärgert dich das vielleicht und dann wird dein NPS vielleicht ein bisschen abgestraft. Aber das war es dann auch. Hingegen, wenn du jetzt bei einem Kreditportfolio eine falsche Entscheidung triffst, dann sind auf einmal 5 Millionen weg. Das ist halt, da hört der Spaß dann halt im Regelfall relativ schnell auf. Aber das führt halt nun mal zu Spannungen. So ist es leider.
Ja, verstanden. Was dich ja jetzt irgendwie aber auch in so eine unique Position bringt, mal quer zu schauen. Du hast gerade so schön erklärt, ihr arbeitet KPIs raus, die dann sozusagen der Finanzmarkt braucht, um Entscheidungen zu treffen. Damit habt ihr natürlich auch super Feedback jetzt für Founder. Was sind denn die Top-KPIs aus deiner Sicht, auf die ich als Softwaregründer achten sollte, dieses und nächstes Jahr? Also neben ARR-Wachstum, irgendwie wo guckt eure Struktur drauf? Was optimiere ich? Worum muss ich mich besonders kümmern?
Ja, also da vielleicht als Disclaimer vorab, das, was einen Kreditinvestor interessiert, hat auf jeden Fall was damit zu tun, ob ein Unternehmen fundamental funktioniert oder nicht. Aber für diejenigen Unternehmen, die jetzt auch VC-finanziert sind und gewisse größere Equity-Stories erzählen, ist das definitiv nicht alles. Aber da kann ich gleich auch noch was zu erzählen. Was interessiert uns am meisten? Am Ende des Tages interessiert uns so eine Sache und das ist Repayment Capacity. Wo soll das Geld am Ende herkommen, mit dem wir zurückgezahlt werden? Ja. So, und da gibt es in den allermeisten Fällen eigentlich nur zwei Quellen, wobei man es wahrscheinlich auch auf eine runterdampfen könnte, zumindest bei den frühphasigen Unternehmen, die wir uns anschauen. Die beiden Quellen, die wir hauptsächlich sehen, sind entweder eine künftige weitere Finanzierungsrunde, auf die hingearbeitet wird, oder aber Free Cashflow. Also du wirst profitabel und hast dann genügend Liquidität, um uns daraus zurückzutilgen. Was wir in der Praxis sehen, wir haben jetzt ja schon x Unternehmen durchgeschleust, die komplett getilgt haben, ist, in den allermeisten Fällen ist es eben doch eine weitere Finanzierungsrunde. Selbst wenn die Unternehmen dann profitabel sind, kommen sie dann eher auf die Idee, einen Kredit vorzeitig abzulösen aus einer Equity-Runde, anstatt dass sie das jetzt irgendwie Stück für Stück monatlich tilgen. Das sehen wir in der Praxis so. Und welche Kennzahlen guckt man sich dann an, um sowas zu ermitteln? Ausgangspunkt ist wie fast immer Runway und Revenue Growth. Aus den beiden Themen kann man relativ viel schon mal ableiten. Wenn der Runway gespeist durch einen geringen Burn und eine große Cash Balance eine gewisse Größenordnung annimmt, die jetzt weit über dem angefragten Kreditvolumen ist, dann bist du schon mal relativ sicher. Natürlich ist das in den meisten Fällen nicht so, aber die Kennzahlen gucken wir uns an. Und sonst interessieren uns jetzt im SaaS-Kontext auch Klassiker-Themen, die vor allen Dingen auf die Gesundheit eines Revenue-Modells schließen lassen. Dazu gehören Margen, Gross Margin, dazu gehört aber vor allen Dingen auch Revenue Retention, weil wir aus den beiden Themen ganz gut rausspeisen können, was am Ende eigentlich an Profitabilität mal rumkommen kann, plus wie stabil die Umsätze eigentlich sind. Wenn ich dir jetzt alle Kennzahlen nennen wollte, ist es am Ende eine Scorecard, die gewichtet ist, wo verschiedene Themen reinspielen, aber die Hauptmetriken sind definitiv, wie schnell wächst du, wie viel Runway hast du und wie gesund ist dein Umsatz eigentlich?
Wie einfach ist es, jetzt im Jahr 2025 sozusagen die wesentlichen Daten zur Verfügung zu stellen, damit ihr eure Scorecard dann auch ausfüllen könnt? Also habt ihr dann einfach Schnittstellen an die typischen Konten und Tools gebaut oder wie viel Aufwand habe ich als Founder?
Es hängt vom Land ab. Es hängt vom Land ab tatsächlich. Und ich meine, wir reden hier jetzt vor allen Dingen mit einer deutschsprachigen Audience und die meisten werden Datev kennen. Datev ist jetzt zum Beispiel ein Thema, auch Grüße raus an Datev, falls irgendjemand zuhört. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es endlich mal Schnittstellen gäbe, um dort auch Daten rauszukriegen. Datev ist jetzt ein Beispiel, die haben Schnittstellen, allerdings nur um Daten reinzupacken und nicht um Daten rauszuziehen. Und das führt halt dazu, wenn wir BWAs oder SUSAs haben wollen, dann muss die halt jedes Unternehmen händisch runterladen und bei uns wieder hochladen. Das macht keinen Spaß. Können wir aber nichts tun. Auf einer anderen Seite hast du dann in Niederlanden zum Beispiel eine Plattform, also das niederländische Datev ist exakt online, da gibt es Schnittstellen, da ist es dann kein Problem. Oder sonst kann man es auch aus USA oder UK, sowas wie QuickBooks oder Xero, da ist es dann auch kein Thema, Schnittstellen zu haben. So, also von daher, Accounting-Daten ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Bank funktioniert eigentlich überall, gibt es auch immer Ausnahmen, dass irgendwelche Sonderfälle da sind, aber da wir decken so gut wie jede Geschäftsbank ab, die irgendwie in der westlichen Hemisphäre unterwegs ist. Du kannst bei uns, wie man das vielleicht auch von Tools wie Candice kennt, du kannst bei uns auch einfach Rechnungen hochladen, Ausgangs-Eingangsrechnungen, die erkannt werden und gematcht werden. Das geht auch mit geringem Aufwand. Und bei verschiedenen Payment-Systemen haben wir auch Schnittstellen. Das heißt, die kurze Antwort ist, wann immer möglich, können wir Schnittstellen nutzen und tun das auch. Aber es ist auch nichts, was jemals abgeschlossen sein wird. Also ich müsste jetzt in die Liste reingucken, aber wir haben eigentlich immer, keine Ahnung, 10 plus neue Tools im Backlog, die irgendjemand angefragt hat, die halt noch nicht da sind. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
Jetzt hast du gerade Länder reingebracht. Das ist inhaltlich total logisch. Länderspezifische Tools oder auch Accounting-Regeln. In wie vielen Ländern seid ihr inzwischen aktiv?
Unsere Kernmärkte sind Deutschland, Niederlande und Großbritannien. Da sind wir mit unserem gesamten Product Offer präsent. Also die ganze Journey, die ich eingangs beschrieben habe, inklusive auch Finanzierungsvermittlung. Und wenn du jetzt nur, wenn du im Prinzip alles außer die Finanzierung nimmst, kannst du das in der gesamten EU, ganz Europa plus auch Nordamerika nutzen. Allerdings sind das keine Märkte, in denen wir jetzt wirklich aktiv vermarkten, sondern wenn sich da halt jemand zu uns hin verirrt, kannst du das gerne nutzen. Wir freuen uns da auch drüber und schauen uns über den Weg auch einfach mal so ein bisschen an, was in diesen Märkten abgeht. Aber wirklich aktiv sind wir in 3 Märkten. Okay. Und da ist auch so gut wie alles an Revenue, was wir machen.
Ja, das ist ja insgesamt auch so eine spannende Frage, wie sich der Markt jetzt entwickelt hat, weil 2022, als wir mit Artist angefangen haben, da war so Revenue-Based Finance, war halt irgendwie noch ein relativ neuer Begriff, haben, glaube ich, viele noch gar nicht gewusst, was das genau heißt. Da war also ein hoher Erklärungsbedarf. Wir haben ja auch in den 4 Jahren jetzt mehrere Partner gehabt in dem Bereich, also sind da einige Firmen gestartet. Ihr seid hier im deutschen Raum sicherlich eine der bekanntesten und erfolgreichsten. Und trotzdem, wie ist deine Einschätzung, ist der Markt jetzt sozusagen verteilt? Also ist diese Kategorie Revenue-Based Finance für Tech-Firmen als neue Kategorie in diesem Finanzpaket neben Equity und neben Bootstrapping einfach dazugekommen und jetzt habt ihr alle erreicht, alle wissen Bescheid und dann gibt es 2, 3 Wettbewerber und ihr habt es aufgeteilt oder ist da noch sehr viel Dynamik nach oben?
Also ich glaube, wir haben definitiv schon einen Großteil von der Konsolidierung durchlebt, was ich auch aus anderen Verticals oder von meiner vorherigen Company Liquid im Robo-Advisory-Markt damals auch mitgekriegt habe. Und es gibt Stand heute definitiv diverse Player nicht mehr, die ursprünglich mal an den Start gekommen sind. Und ich habe jetzt in den letzten 12 Monaten auch keine New Entrants gesehen, die genau dort draufspringen. Von daher, aus der Perspektive würde ich eher sagen, das ist so ein Stück weit durch. Andererseits, wenn es jetzt darum geht, sind alle Marktanteile verteilt und ist das Problem gelöst, in Anführungszeichen, und das größere Thema dafür ist ja eigentlich SME-Finanzierung, nur jetzt vielleicht mit einem etwas spezifischeren Nudge noch auf Tech-SMEs. Da will ich überhaupt gar nicht sagen, dass das Thema gelöst ist. Ich glaube vielmehr, dass für die meisten halt klar geworden ist, dass ein derartiges Geschäftsmodell zu skalieren einfach nicht einfach ist. Ne? Und das kann ich jetzt auch firsthand erzählen. Siehst ja bei uns, wie wir das konstruieren mussten, damit das überhaupt funktioniert, regulatorisch, aber damit du auch eine Equity-Story hast, die in unserem Fall jetzt auch VC-tauglich ist. Und nicht jeder VC oder wahrscheinlich sogar die wenigsten sind jetzt irgendwie scharf darauf, ein Balance-Sheet-lastiges, Bank-like-Business zu finanzieren. Und ich glaube, das haben viele einfach unterschätzt, die damals auf den Hype draufgesprungen sind und gedacht haben, jo, easy. Und dann halt festgestellt haben, dass da halt doch ganz schön was hinten dranhängt. Deshalb, ich glaube, so mein Fazit darauf wäre, die Opportunität ist auf jeden Fall weiterhin da und noch lange nicht erledigt. Aber es ist so ein bisschen, glaube ich, Ernüchterung eingetreten, wie einfach es ist, das Ganze abzuernten. Und da gibt es jetzt halt, keine Ahnung, wahrscheinlich noch so eine Handvoll Player, die das versuchen. Und zu denen gehören wir auch.
Okay, aber dann ist sozusagen in gewisser Weise euer Mode, ja, euer Burggraben ist dann halt einfach eine gewisse Komplexität in dem Businessmodell, wo man dann einfach, wenn man es 3, 4 Jahre geschafft hat, sich da reinzudenken, reinzuarbeiten, halt einfach einen Vorteil hat gegen jemanden, der jetzt im Jahr 2025 nochmal damit starten würde, weil ihr einfach diese Schritte schon voraus habt, die andere dann überhaupt erstmal lösen müssen.
Das würde ich einerseits würde ich das auf jeden Fall so sagen und andererseits, das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, sehe ich schon, dass in den letzten 12 Monaten, wo ja einige verrückte AI-bezogene Geschichten passiert sind, dass natürlich auch im B2B-Fintech und auch im Finanzierungskontext passiert ist. Also relativ bekanntes Beispiel, Erebor, vielleicht schon mal von gehört, eine Bank, die neu gegründet wurde von einer Riege recht bekannter US-Tech-Unternehmer, ich glaube Palantir Co-Founder ist da auch mit drin, die im Prinzip sagen, wir wollen ein SVB bauen und damit natürlich dann auch gigantische Beträge eingesammelt haben, wo man dann sieht, oh, ganz offensichtlich gibt es Leute, die auf ein ähnliches Thema jetzt im AI-Kontext auch draufspringen und da auch angreifen werden. Sehen wir das jetzt gerade hier lokal in Deutschland und Europa? Nee, nicht unbedingt. Aber da erwarte ich schon, dass da auch was passiert. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir hier eine so große Mauer aufgebaut haben, die keiner mehr einreißen kann. Aber ich glaube eben schon, dass man ganz schön strugglen muss, um erstmal dahin zu kommen, wo wir jetzt gerade sind. Und dass für viele Leute in den letzten 3 Jahren dann eben auch die Ernüchterung gekommen ist. So einfach ist es dann eben doch nicht.
Okay, verstanden. AI ist natürlich das Buzzword und wahrscheinlich auch der Treiber für ganz viel Veränderung. Jetzt hast du gesagt, es können durchaus ein paar AI-based Fintech-Ideen kommen, die an irgendeiner Form von der Seite angreifen oder halt irgendwie bei euch da reinmischen. AI, finde ich, hat jetzt in der Diskussion, die ich hier rund um den Summit wahrgenommen habe, auch das ganze Finanzierungsthema ein bisschen betroffen, weil wir hatten einen VC-Panel, der Florian Heinemann moderiert, da ging es auch darum, wie sich so Early-Stage-VC verändert hat, weil wir viele Firmen sehen, die jetzt einfach mit 2, 3 Co-Foundern, kleinem Team, einer Angel-Runde relativ weit kommen und auch schon signifikant ARR erreichen, ohne halt diese Equity-Runde oder vielleicht auch ohne die Debt-Runde. Ist das was du auch siehst, dass Entwicklerteams effektiver werden und dadurch halt irgendwie Produkte vorwärts kommen durch den Einsatz von AI und damit Finanzierung in der Early Stage vielleicht sich ein bisschen verändert hat oder verschiftet?
Ja, also auf jeden Fall kenne ich natürlich auch die Stories und im Bekanntenkreis kriegt man natürlich dann auch von Unternehmen mit, die relativ große ARR-Zahlen reporten bei verhältnismäßig kleinem Team, zumindest wenn man halt die ursprünglichen SaaS-Benchmarks mal anlegt. Wir haben auch auf unserer Plattform eine Reihe AI-Unternehmen, allerdings habe ich da jetzt noch nicht derartig verrückte Verhältnisse gesehen, wie man das halt eben in der ein oder anderen PR-Story liest. Und deshalb bin ich da auch manchmal so ein bisschen skeptisch, Stichwort Revenue-Qualität. Also was genau reporten die denn da eigentlich als ARR und wie nachhaltig ist es am Ende? Und dann gibt's natürlich die ganzen Stimmen, die dann von du bist am Ende auch nur irgendein Rapper und da ist nicht wirklich was dahinter. Das sehe ich einerseits so, wenn ich ein bisschen skeptisch draufschauen würde und andererseits glaube ich, dass die Grundthese, dass das, was da technologisch gerade passiert, dazu führt, dass du deutlich schlankere Orgas zu nennenswert substanziellen Unternehmen hochziehen kannst, da glaube ich auf jeden Fall dran. Und das sehen wir bei uns ja selber auch, ne? Also wir haben für dieses Jahr vorgehabt, deutlich mehr zu hiren, gerade auch im Entwicklerkontext. Und wir hatten vor ein paar Wochen eine Diskussion mit unserem VP Engineering und CTO, die gesagt haben, ja, also das, was wir gedacht haben, was wir jetzt machen müssen, das kriegen wir auch hin, nur halt mit weniger Leuten, die sind halt alle effizienter geworden. Und das ist halt so. Und das finde ich als solches natürlich auch sehr gut.
Ja. Nee, also hätte ja auch genau andersrum sein können, dass du sagst, ja, ich sehe es. Und das hat jetzt zu einem Trend geführt, wo halt nicht mehr irgendwie 2 von 10 Firmen irgendwie mehr an Bootstrappen denken, sondern halt irgendwie eher 5 von 10. Und typischerweise sind ja wahrscheinlich das dann auch so Kunden von euch, die halt sagen, okay, ich habe jetzt, ich will halt irgendwie eine Equity-Based-Runde möglichst lange hinausschieben, ja, und dann komme ich zwischendurch, irgendwie komme ich mit einer kleinen Angel-Runde hin, baue ein Produkt, habe ein bisschen Revenue, dann kann ich eine Revenue-Based-Finance-Runde dazwischen legen und dann mache ich halt irgendwie meine Equity-Runde, wenn ich irgendwie 10 Millionen ARR geknackt habe und dann halt auf einer sehr soliden Bewertung, ja, und muss halt nicht viel abgeben. So, also das ist so eine Story, die ich jetzt ein paar Mal gehört habe, aber bei dir müsste das ja dann ankommen.
Ja, also ich muss halt, wahrscheinlich habe ich da auch ein bisschen verblendete Sicht drauf, weil das fairerweise halt sowieso der prototypische Founder ist, der sich bei uns meldet, der halt eben relativ bewusst drüber nachdenkt, was geht halt mit der eigenen Verwässerung und macht das jetzt eigentlich Sinn, nochmal Eigenkapital aufzunehmen oder überhaupt Eigenkapital aufzunehmen oder mit welchen Alternativen kann ich mich beschäftigen. Und generell sehen wir bei uns halt einfach, dass mehr Nachfrage entsteht, aber es fällt mir jetzt schwer, das auf einen einzelnen Trend zurückzuführen. Da wird AI einen Beitrag zu leisten, da wird Konsolidierung im Markt einen Beitrag zu leisten, da wird eine höhere Brand Awareness von unserer Seite einen Beitrag zu leisten, aber ich könnte es jetzt nicht genau attribuieren, dass weil AI jetzt da ist, gibt es so und so viel mehr Unternehmen, die statt Equity gar nichts raisen oder stattdessen direkt bei uns landen.
Okay, wenn wir trotz der AI-Veränderung, die relativ wild ist, sage ich mal, versuchen ein bisschen den Blick in die Zukunft zu wagen, wie weit geht dein Plan für Recap? Also hast du so einen 3-Jahres-Plan, hast du eine Vision, wo ihr hinwollt? Was steht da als nächstes an? Ist es mehr Internationalisierung oder habt ihr noch andere Produkte im Kopf? Wo geht eure Reise gedanklich hin gerade?
Ja, also wir spielen mit den beiden klassischen Hebeln, die da wären, Markt- und Produktexpansion. Marktexpansion hat für uns jetzt vor allen Dingen erstmal Internationalisierung bedeutet. Wir sind ja schon seit längerem in den Niederlanden aktiv. Das war allerdings immer eher so ein Product-Market-Fit-Experiment, einfach um sicherzustellen, dass wir jetzt halt nicht nur für irgendwelche speziellen deutschen Bedürfnisse eine Lösung bauen, sondern so ein bisschen Exposure auch in einem anderen Markt haben. Und UK war jetzt der erste richtige Schritt in die Richtung. Und da sehen wir auch jetzt gerade, ist rund 50% unserer Pipeline ist UK und das wenige Monate nach Eintritt. Das heißt, man sieht, da ist auf jeden Fall Potenzial. Und wir sind auch so aufgestellt, das sagte ich ja schon softwareseitig, dass wir ganz Europa bespielen können. Und das finden wir auch spannend und das bleibt auf jeden Fall ein Haupthebel. Produktseitig.
Also warte, um da reinzugehen, weil das ist ja die Frage, die viele umtreibt, irgendwie der Schritt nach UK ist ein größerer Markt als in den Niederlande, vermute ich auch, also einfach von der ja. Bevölkerung. Und wenn du dann UK geknappt hast, dann weiter Europa, sagst du jetzt, also nicht USA. Ist USA schwierig oder gesättigt oder zu viele starke Player?
Nee, gar nicht. Also ich würde das auch nicht ausschließen, dass es gibt ja auch viele, die einen pushen, du musst so schnell wie möglich halt den Sprung über einen Teich machen. In unserer Denke war es bisher so, wir sind gut kapitalisiert gerade, wir verbrennen auch nicht viel Geld, wir können unsere Expansionsinitiativen im Prinzip so alle zahlen. Ein Sprung Richtung USA wäre für mich so in meiner Denke in einer Kombi mit einer B-Runde, was, wo ich sagen würde, okay, wenn man jetzt irgendwie ein, zwei europäische Märkte dazugepackt hat, sieht, man kriegt das wirklich hin, das steht als solches im Playbook, dann halt Richtung USA zu gehen und dann aber im Zweifelsfall nochmal zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen. Das ist bisher so die Denke. Wird das genauso kommen? Weiß ich nicht. Deshalb eher der Fokus Richtung Europa.
Okay, verstanden. Genau. Ja, vielleicht auch. Kommt dann vielleicht auch darauf an, wann der richtige, also das ist ja die Story, die viele erzählen, dass dann mit der Finanzierung dann auch ein typischerweise amerikanischer VC reinkommt, der so ein bisschen helfen soll, Türen zu öffnen. Okay, aber wenn es soweit ist, sag's Bescheid und dann sprechen wir über eure Series B im nächsten Report, habe ich verstanden.
Absolut, absolut. Genau, also das ist halt Marktexpansion und Produktexpansion. Sorry, vielleicht noch ein Kommentar zur Internationalisierung. Das ist jetzt nicht total easy und ich will da auch niemanden aus unserem Team auf den Schlips treten. Ich weiß, dass da eine Menge Arbeit dran ist, aber in Summe ist Internationalisierung für uns bisher relativ plain vanilla, so dass man relativ genau weiß, was muss man tun, wie analysiert man Märkte, was sind die ersten Schritte und es läuft auch gut an. Das, was für uns das kompliziertere Thema ist, ist Produktexpansion. Das ist der zweite Hebel, an dem wir arbeiten, wo der Fokus gerade vor allen Dingen ist, wie ich es eingangs beschrieben habe, die Journey Finanzierung von einer Analyse über einen Forecast bis zu einer Umsetzung komplett zu productizen und auch in dem Kontext eine Zahlungsbereitschaft für die ersten Schritte dieser Journey bezogen auf die Software zu generieren. Das sagt sich super einfach, aber es ist eben nicht super einfach. Und da sind wir auf jeden Fall noch mittendrin. Mittlerweile funktioniert das schon, aber es ist auch nicht so, dass es jetzt perfekt rund läuft. Und das ist der erste Schritt für uns überhaupt gewesen, damit ein Grundengagement auf der Plattform zu erzeugen. Und wir haben aber natürlich Ideen, wenn du das einmal abgehakt hast, was du sonst noch alles auf der Plattform machen kannst mit den Daten, die wir zur Verfügung gestellt haben und der Kundenbeziehung, die da ist. Und da gibt es halt de facto das, ja, alles, was du dir unter einem Financial Cockpit für Unternehmen vorstellen kannst, liegt da grundsätzlich auch auf dem Tisch. Aber da muss man halt sich immer wieder daran erinnern, Schuster, bleib bei deinen Leisten und mach nicht irgendwie drei Sachen parallel. Und wir haben uns da schon Payment-Lösungen angeguckt, Treasury-Lösungen, Equity-Investments. Da gibt es so viele Dinge, die man noch mit reinbasteln könnte, die wir alle auf dem Fahrplan drauf haben, wo wir aber sagen, erstmal diesen ersten Schritt und im nächsten Jahr gucken wir dann, wie genau wir das Produkt noch erweitern. Da ist auf jeden Fall mehr Fuzziness gegeben und auch das, was uns mehr Kopfschmerzen bereitet, wie man das macht. Und vielleicht als letzter Kommentar, das schlägt auch ein bisschen die Brücke zu dem, was du früher gesagt hast. Wie kriegt man das denn kombiniert, ne? Dieses Digitalprodukt mit der Oldschool-Finanzwelt und das schießt dir da halt voll rein. Und ja, da zerbreche ich mir viel den Kopf drüber.
Okay. Finde ich total spannend, weil ich meine, das sind ja die wahren Gründerprobleme, ja, also ich meine, man alle müssen die Firma aufbauen, aber jetzt halt hier auf die Märkte, auf die Veränderungen, auf die technologischen Veränderungen reagieren, das zu integrieren und so weiter, hast du gesagt, funktioniert bei euch ganz gut, da scheint ihr eine native Tech-DNA zu haben, das Produkt irgendwie sieht gut aus, ist jetzt auch da, also die Story ist deutlich runder, das klingt, finde ich hervorragend. Ich finde es auch total schön, dass wir so die Gelegenheit hatten, jetzt eure Reise mal über immerhin jetzt 3,5 Jahre irgendwie zu begleiten und halt auch zu sehen, wie ihr da jetzt wächst und auch euch auf diese Veränderungen halt entsprechend angepasst habt. Aus meiner Sicht klingt das total total gut. Wie immer ein total schönes Gespräch. Ich mag das, bei euch reinzuschauen. Wir haben ja auf dem Summit immer eure Kaffeebecher rumlaufen und das ist schön. Irgendwie da denkt man drüber nach, aber mal so tief in die Firma, in die Geschichte reinzubohren, hilft mir auch mal viel besser zu verstehen, wo ihr gerade seid. Also danke für deine Zeit und ich hoffe, dass eure Markt- und Produktexpansion beides funktioniert, weil dann wächst ja auch der Umsatz dann im Quadrat. Das ist ja immer gut.
Absolut, wenn das kein Closing Statement ist. Danke, Matthias, hat Spaß gemacht.